Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Bad News. Zumindest für die vielen Trump-Anhänger. Das sind die letzten Tage der Trump-Administration, auch wenn er es nicht wahrhaben will. Auch wenn er demokratisch anerkannte Prozesse zu torpedieren versucht. Und dann wundert man sich doch, dass ausgerechnet jetzt Mittel für zwei besondere Museen bewilligt worden sind, die eigentlich gar nicht passen in die politische Agenda von Trump und seinen Anhängern. Und zwar ein Museum für die Geschichte der Frauen in den USA und ein Museum für die Geschichte der Latinos. Nikolaus Bernau ist unser Museumskritiker, Museumskenner. Woher kommt das Geld gerade jetzt in dieser heftigen Krise?
Na, die sind einfach eingebaut worden in das große Hilfsgesetz wegen der Covid-19-Krise, das im Repräsentantenhaus und im Senat ja verabschiedet worden ist und in dem Donald Trump so lange widerstanden hat, weil er gesagt hat, die Hilfen müssen erhöht werden, wo die Republikaner dann sich stur gestellt haben, was er dann eben zuletzt doch noch unterschrieben hat. Das ist ein ganz übliches Verfahren im amerikanischen politischen System, dass man ein sogenanntes Omnibus-Verfahren macht. Das heißt, man packt kleine Gesetze oder kleine Initiativen auf große Sachen drauf in der Hoffnung, dass die anderen sagen, mein Gott, das winken wir jetzt einfach mit durch. Das ist so unwichtig. Wir müssen das große Ganze im Auge behalten.
Das heißt, wir dürfen daraus nicht schließen, dass es einen echten politischen Willen für genau diese beiden Museen gibt?
Nein, überhaupt gar nicht. Das ist reine Strategie. Das ist aus der Perspektive der Republikaner oder konservativer Demokraten einfach die Kröte, die man schlucken muss. Und da geht um eben zum Beispiel die Hilfen für Großkonzerne, Fluggesellschaften, für die Unternehmer oder für die Arbeiter durchzukriegen. Und es geht um Projekte, die seit sehr langer Zeit debattiert werden. Das Museum für die Geschichte der Frauen in Amerika wird seit mehr als einem Vierteljahrhundert debattiert. Das für die Geschichte der Latinos in Nordamerika seit mehr als zwei Jahrzehnten. Also insofern, das sind Projekte, die sind schon sehr lange in der Pipeline. Es gibt keinen grundsätzlichen Wandel, sondern diese beiden Museen, die jetzt in Washington gegründet werden, sind einfach ja, die Kröte, die die Republikaner geschluckt haben.
Weil Sie von so langen Debatten erzählt haben, was beide Museumsprojekte angeht, 20 Jahre, 25 Jahre. Was konnte man in diesen Debatten in der letzten Zeit lernen? Hat sich da etwas gewandelt?
Nicht direkt gewandelt, sondern es dreht sich im Grunde genommen immer noch um diese große Debatte, die ja seit den 1980er Jahren zu beobachten ist, dass von konservativer Seite und zwar sowohl auf Republikaner als auch bei Demokratenseite sehr stark befürchtet wird, dass die immer stärker werdende Identitätspolitik, die ja vor allem von Linken und Liberalen getragen wird, dass die verantwortlich sei für die gesellschaftliche Spaltung Amerikas. Das sehen Linke und Demokraten völlig anders, das muss man ganz klar sagen. Aber es gibt diese Positionen und die kann sich eben auch politisch durchsetzen. Vor vier Wochen noch etwa hat sich der republikanische Abgeordnete Mike Lee aus Utah vehement dagegen gewehrt, dass es ein Extra-Museum für Frauen und ein Extra-Museum für Latinos geben solle. Einfach, weil er da forderte, dieses Extra-Bild solle integriert werden in das Gesamtbild Amerikas innerhalb der Nationalmuseen des Smithsonian Institution in Washington. Das heißt, er hat nicht etwa gefordert, das soll nicht dargestellt werden, sondern er hat gefordert, es soll anders dargestellt werden. Und diese Debatte, die hat es schon bei der Gründung des Museums für die Ureinwohner Amerikas gegeben, dem National Museum for the American Indian und dann ganz, ganz heftig bei dem Museum für die Geschichte der Schwarzamerikaner oder Afroamerikaner, das direkt neben dem Weißen Haus quasi gebaut wurde, eine sensationelle Architektur und eine phänomenal gute Ausstellung. Aber da ging es eben auch ständig darum zu sagen, hallo, die Sklaverei ist ein Teil der Geschichte Amerikas, also kann sie doch nicht einfach herausgelöst werden. Und die Geschichte der Afroamerikaner ist ein Teil der Gesamtgeschichte Amerikas, also sollte sie nicht herausgelöst werden. Das ist eine konservative Position, die ist aber sehr, sehr stark und hat auch eine breite Debattengrundlage.
Global, das scheint mir schon so zu sein, ne? Dass ja auch anderswo, nicht nur in Washington D.C., sondern auch woanders, darüber diskutiert wird, wie weit einzelne gesellschaftliche Gruppen, einzelne Kulturen, einzelne Teilgeschichten von Gesellschaften für sich erzählt werden sollen.
Ja, selbstverständlich. Wir hatten diese Debatte in Deutschland beispielsweise bei der Gründung des Jüdischen Museums und wir haben sie immer wieder bei der Finanzierung des Schwulenmuseums, um jetzt mal zwei Berliner Institutionen zu nennen. Da wurde immer wieder gefragt, hallo, ist es eigentlich richtig, die jüdische Geschichte oder die schwule Geschichte herauszulösen aus der Berliner Geschichte, aus der deutschen Geschichte oder sollte man sie nicht gesamt zeigen? Der Gegenblick ist natürlich der, warum sollen wir eigentlich ununterbrochen die Geschichte von Minderheiten oder von politisch bisher einflusslosen Gruppen oder weniger einflussreichen Gruppen wie zum Beispiel Frauen darstellen aus der Perspektive der herrschenden weißen Männer, der Herrschaftsschicht und der Mittelschicht, um also das klassische Vorurteil zusammenzufassen. wie man es zweifellos in den Ausstellungen der großen staatlichen Kunstmuseen sehen kann, dass man zweifellos auch heute noch in der Ausstellung des Deutschen Historischen Museums sehen kann oder in den bekannten Planungen für das Humboldt-Forum. Dort herrscht immer noch eine Perspektive, einfach aufgrund der Sammlung auch, die da sind, von denjenigen, die bis jetzt die Macht hatten. Das heißt, solange diese Perspektive nicht vehement aufgebrochen werden kann, stellt sich auch immer wieder die Frage für Minderheiten oder politisch einflusslosere Gruppen, dann gründen wir unser eigenes Museum. Dass das gehen kann, das aufzubrechen, das hat vor ein paar Jahren das Centre Pompidou grandios vorgemacht, als sie einfach mal die gesamte Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts aus der Perspektive von Frauen dargestellt haben. Es war eine wunderbare Ausstellung, die hat an der Kunstgeschichte überhaupt nichts geändert. Die hat noch genau die gleichen Phasen und Abläufe gehabt, auch die Ästhetik war genau die gleiche, aber es war einfach ein anderer Blick und das war eine ganz tolle Angelegenheit.
Es ist ja auch immer die Frage, inwieweit man dann die Betroffenen selber einbindet, auch was die kuratorische Tätigkeit angeht, was eben wichtige Positionen auch in diesen neuen Museen angeht, also in diesem Museum für die weibliche Geschichte Amerikas und für die Geschichte der südamerikanischen Einwanderung in die USA. Gibt es da schon erste Planungen? Kann man da schon was sagen?
Es gibt zweifellos die Initiativen, die ja genau von Frauen kommen oder die eben von Latinos oder von Nachkommen von Latinos kommen. Und man hat die Riesenerfahrungen sowohl des Museums für die Ureinwohner Amerikas als auch vor allen Dingen die des Afroamerikanischen Museums. Das ist eine reine Grassroot-Gründung war. Das ist völlig von unten gekommen, ist innerhalb von kürzester Zeit entstanden, weil es eben diese großartige Tradition in den USA gibt, dass die Bevölkerung erstens die Museen selber aufbaut und dann innerhalb von schnellster Zeit auch Sammlungen zusammenträgt, indem man wirklich sämtliche Dachböden einmal durchräumt und alle Antiquitätenschäfte und auch die Antiquariate und eben dann doch mal auf den Baustellen genau nachguckt und in den archäologischen Archiven etc. und dann doch unglaublich viel finden kann, selbst zu einer so komplizierten und oft vergessenen und vor allem vergessen gemachten Geschichte, wie beispielsweise der Sklaverei oder der Unterdrückung von schwarzen Frauen. Das heißt, gerade das Museum für African American History and Culture zeigt wunderbar, was man tun kann, wenn man einfach mal die Initiative loslässt und wenn man selbstverständlich die Leute mitmachen lässt. Das ist ganz zentral.
Und welche Sammlung würde dort gezeigt werden können? Also gibt es da etwas, worauf man zurückgreifen kann?
Es gibt schon diverse Sammlungen, vor allem zur Frauengeschichte. Es gibt auch wunderbare Bestände in allen möglichen staatlichen Museen jetzt schon zur Geschichte der Latinos. Nicht zuletzt deswegen, weil ja zum Beispiel Mexiko viel früher eine ganz großartige Kunsttradition hatte als die USA. Es hatte einfach eine akademische Tradition, die kam direkt aus Spanien schon im 16. Jahrhundert. Da hat in den damaligen englischen Kolonien noch keiner über hohe Kunst nachgedacht. Da wurde in Mexiko bereits Hochbarock gebaut. Also insofern, das darf man nicht ganz vergessen. Also Süd- und Mittelamerika sind dem Norden Amerikas zivilisatorisch lange Zeit weit voraus gewesen. Und von dort aus sind große Sammlungen auch in den USA längst entstanden. Die würden sicherlich in irgendeiner Form zur Verfügung gestellt werden. Aber das andere ist eben tatsächlich die Bevölkerung fragen, wo habt ihr was, was interessiert euch? Und das ist die große Tradition der amerikanischen Museumskultur, die Bevölkerung mit einzubinden. Das ist ganz anders als in Europa. Das haben wir in dieser Form nur bei kleinen kulturhistorischen Museen in den Städten und Gemeinden.
Unser Museumsexperte Nikolaus Bernau, also über zwei Museen, die demnächst in einigen Jahren, vielleicht schneller als wir denken, in Washington D.C. errichtet werden können. Nämlich ein Museum für die Geschichte der Frauen in den USA und ein Museum für die Geschichte der Latinos. Und das Geld eben dafür bewilligt, ausgerechnet in den letzten Tagen der Trump-Administration.